Letzten Sonntag war ja speziell der Gottesdienst und er war geprägt von Geschichten, Begegnungen mit Gott, die wir erlebt haben. Und es ist so gut, wenn wir diese Geschichten immer wieder austauschen und wachhalten, dass wir diese God-Stories, wie wir sagen, so ganz deutsch, dass wir sie einfach uns immer wieder vor Augen führen. Man könnte ja auch darüber nachdenken, ob das wirklich so sein muss, dass man das immer wieder sagt. Und ihr wisst das ja auch, unter Ehepaaren ist das ja so, ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei uns ist das jedenfalls so, dass jeder von uns die Geschichten des anderen ja schon 100.000 Mal gehört hat und manchmal auch ein bisschen gelangweilt sein kann. Weil man sie immer wieder auch erzählt. Und ich glaube, es ist gut, sie jetzt zu erzählen. Die Geschichten, die sich in unseren Familien oder in unserem Leben abspielt und die Geschichten, die unsere Beziehung zu Gott ausmachen, weil sie geraten sonst so schnell in Vergessenheit. Und der Feind ist ein Dieb und er versucht uns genau das zu vernebeln. Und wenn Silke gefragt hatte nach den Geschichten, dann ist es genau so. Das kann im Sonnenschein und in diesem kleinen Moment oder in dieser Begegnung oder in dieser kurzen Zeit kann es sein. Als ich letztens aus einem Vineyard-Treffen diese Woche am Freitag aus Berlin wegfuhr, es war Rush-Hour, es war Ferienbeginn, es war die schlimmste Zeit, es kostet einen mindestens eine Stunde zusätzlich an Stau. Und Job betete und sagte, Gott, ich bete, dass Reinhard ohne Stau und ohne irgendeine Unterbrechung nach Hamburg ankommt und das wäre ein echtes Wunder. Ich bin ohne einen Stau, ohne eine Unterbrechung die ganze Strecke gefahren. Ich habe am Freitag um 16 Uhr erlebt, wo ich immer mindestens eine Stunde irgendwo auf der A100 dort stehe, habe ich erlebt, dass ich einfach so durchgekommen bin. Ja, du kannst jetzt sagen, es war Zufall, hast du Glück gehabt. Ich glaube, es war kein Zufall. Genau, ich habe das Glück, dass Menschen um mich herum beten. Und so ist es. Wir haben auch letzten Sonntag gehört, manche mit dem durch Gebet überwinden. Ja, und inspiriert durch die Predigt am letzten Sonntag, ich saß hier und ich hörte von dem Silke fing an zu sprechen. Und naja, nun ist es natürlich nicht ganz so ungewöhnlich, dass wenn man vom Unglauben hört, dass man sofort an den ungläubigen Thomas denkt. Aber das Wort war sofort da. Und als Jens dann das auch noch verstärkte, indem er ja mehrfach Beiträge in sozusagen an Thomas Stadt hier reinbrachte und ich das Wort las, wurde immer deutlicher für mich, das ist der Text und das Einsatz, auf den ich auch noch kommen werde, der gar nicht so sehr dieses unmittelbar trifft, was wir letzten Sonntag bewegt hat, aber für mich dann doch sehr deutlich im Zusammenhang zu betrachten ist. Also der Schwerpunkt heute ist nicht auf den ungläubigen Thomas, sondern eher vielmehr auf die Vergebung, die wir oft so unglaublich, so unmöglich, so nicht umsetzbar einordnen. Ich möchte da in zwei Schritten vorgehen. Zunächst möchte ich einfach die Bibelstelle von dem verlorenen Sohn noch lesen. Ich werde erstmal auf diese Bibelstelle mit Thomas eingehen, aber dann möchte ich auf die Bibelstelle vom verlorenen Sohn eingehen, um dann wieder zurückzukommen auf dieses Johanneswort, wo es um Thomas und viel mehr geht. Also zunächst einmal diese Situation, wo sich die Jünger versammelt haben und plötzlich Jesus in ihre Mitte tritt. Und sie hatten aus Angst, hier steht es so, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Ich lese aus Johannes 20, Vers 19 bis 29. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Also müsst ihr euch mal vorstellen, so, da ist verschlossene Tür und alles. Plötzlich steht Jesus unter ihnen. Friede. Bitte? Der tot ist, genau. Der in ihren Augen ja nicht existiert. Irgendwie jedenfalls nicht unter ihnen ist. Und dieser Jesus erscheint dort und sagt zu ihnen: Friede sei mit euch. Dann zeigt er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Dieser Satz, der steht da so, aber ich glaube, das drückt der Satz nicht wirklich aus, was da los gewesen sein muss. Und Jesus sagt noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten Jünger ihm später: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte: Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und mit meiner Hand will ich die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen wieder abgeschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas: Leg deinen Finger auf meine durchgebohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Ich komme darauf nochmal zurück. Aber lasst uns nun direkt darauf schauen, wie Jesus darüber berichtet, dass Freude im Himmel ist, wenn ein Mensch seine Fehler einsieht und umkehrt. Wir kennen dieses Gleichnis von Jesus. Da ist ein Vater, der hat 2 Söhne. Der jüngere Sohn hat irgendwie die Faxen dicke. Er will einfach nur noch weg. Also eine ziemlich reale, lebensnahe Geschichte, oder? Sein forsches Verhalten ist vielleicht nicht ganz angemessen, aber altersentsprechend. Denn er fordert von seinem Vater seinen Erbteil: Gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Also schon ziemlich buschikos, ne? Aber Jesus geht nicht darauf ein, dass der Vater ihn nun versucht zu halten oder davon abzuhalten oder vom Gegenteil zu überzeugen oder irgendetwas. Nein, er gibt ihm seinen Teil und lässt ihn ziehen. So ist unser Gott. So ist unser Vater. Er zwingt dich zu nichts. Er überlässt es dir. Was er dabei empfindet, das steht hier nicht. Den Schmerz, den er wahrscheinlich gespürt hat, der wird hier nicht erwähnt von Jesus. Und der Sohn verkauft dann seinen Erbteil und zieht mit der Kohle, die er dafür bekommen hat, zieht er los und macht sein eigenes Ding. Er macht Party, er genießt das Leben. In der Bibel steht, dass er in Saus und Braus lebte. Eine Begrifflichkeit, die wir heute auch noch genauso gut kennen. Und wenn du nun vielleicht gerade hier sitzt und sagst: Naja, das ist ja nun wirklich nicht meine Welt, das ist nicht mein Leben. Also ich jedenfalls habe nichts geerbt und habe auch kein Vermögen und du hast nichts, was du wirklich verprassen könntest. dann frag dich doch einmal kurz, wie du zum Beispiel mit deiner Zeit umgehst. Wie du mit dem Vermögen umgehst, das dir und mir geschenkt ist. Mit der Freiheit, mit dem Wohlstand, mit dem Reichtum, der sich vielleicht nicht immer in Geld ausdrückt. Aber wie reich sind wir in dieser Zeit? Und was machen wir damit? Woran hängt dein Herz? Woran hängt mein Herz? Die Geschichte mit dem Sohn geht jedenfalls ja weiter. Und sie geht so weiter, dass er am Ende nichts mehr hat und froh darüber gewesen wäre, wenn er etwas von dem Futter, das die Schweine fraßen, bekommen würde. Der Maler Rubens, aus einem Bild, wo ich hier einen Ausschnitt herausgenommen habe, der bringt das ganz gut in Szene. Und man könnte ja hier vielleicht denken, dass dieser Mann, dieser Sohn dort, dass der diese Frau da anhimmelt. Aber wisst ihr was? Der lechzt nach dem Schweinefutter, das sie gerade den Schweinen dort in den Trog tut. Und wenn du das Bild noch weiter, das habe ich getan, heranzoomen würdest, dann würdest du dieses sehnsuchtsvolle, schmerzliche, verzerrte, zu bejammernde Gesicht sehen und den heruntergekommenen Zustand. Die Wahrnehmung nun über sich selbst bringt diesen Sohn zur Besinnung. Machen wir das nächste Bild. Er sagt sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Finger und bringt ein paar Sandalen. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Fällt euch etwas auf? Der Sohn wollte doch eigentlich sagen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber der Vater lässt ihn das gar nicht aussprechen. Er sieht ihn schon von weitem und läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und es war sein Sohn und es blieb sein Sohn und er selbst blieb Vater und wird nicht zum Chef eines Tagelöhners. Die Sohnschaft, die Vaterschaft, die Beziehung, das weiche Herz, alles blieb. Alles wurde wiederhergestellt. Alles war da. Er, der Vater, stellt sich zu diesem zerbrochenen jungen Mann, der sein Sohn ist. Er bleibt liebevoll, umarmend, barmherzig. Die Umkehr, keine Frage. Es geht hier nicht darum, dass wir in Liebe eingehüllt machen können, was wir wollen. Und dass es nicht darauf ankäme, wie wir uns verhalten. Die Umkehr des Sohnes, die war notwendig. Aber sie reichte dem Vater. Sie reichte ihm aus, um ihn schon von Weitem zu sehen und ihm mit offenen Armen entgegenzulaufen. Und wer Vater oder Mutter ist oder wer Beziehung zu Menschen hat, wer die Tiefe von Beziehungen und Zerbrüche erlebt hat, und wem von uns geht es denn nicht so, es sei denn, er ist vielleicht noch sehr jung, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn das wieder in Ordnung kommt. Der weiß, welche tiefe Freude und welche Ergriffenheit einen einnimmt. Wenn du erlebst, was du eigentlich gedacht hast, was nie wieder passieren wird, dass es plötzlich passiert. Wie deine Sehnsucht gestillt wird, dass etwas, was zerbrochen ist, dass es wieder in Ordnung kommt. Wenn du darauf hoffst, dass dein Sohn hier vielleicht in diesem Gottesdienst sitzt und er wieder dabei sein würde. Wenn du darauf hoffst, dass deine Frau sich wieder dir zuwendet oder dass dein Mann sich dir wieder zuwendet. Wenn du darauf hoffst, dass dein Kind oder dein Freund oder deine Freundin oder deine Mutter oder dein Vater sich wieder dir zuwendet. Und so ist unser Gott. Er wendet sich dir zu. Er überlässt es uns, dass wir uns ihm zuwenden. Aber seine Zuwendung ist gewiss. Und er ist über alle Maßen vergebungsbereit. Lasst uns dieses Bild vom Vater, lasst uns dieses Bild von Gott, das wir auch besungen haben im Worship, das sich auch ausdrückt in diesem Wort, was Guido gelesen hat, was, ohne dass wir beide miteinander gesprochen haben, bei mir schon auf dem Zettel stand, weil es mir heute früh zugefallen ist in meiner Bibellese. Wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr dann der Vater im Himmel den der Heilige Geist gegeben ist und ihn darum bitten. Lasst uns dieses Bild vom Vater vor unseren Augen behalten. Dieses von Jesus gezeichnete Bild über die Liebe des Vaters. Und der Vater und ich sind eins, sagt Jesus. Es ist die gleiche Liebe. Es ist das gleiche Bild. Es macht keinen Unterschied. Ich möchte jetzt auf diesen besonderen Text noch einmal, von dem ich ja vorher schon gelesen habe, noch mal eingehen. Und hier möchte ich den besonderen Absatz: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Jesus haucht sie an und sagt: Empfangt den Geist, empfangt den Heiligen Geist. Er bringt damit den Odem Gottes, das Leben, das Gott den Menschen gegeben hat, zum Ausdruck. Wir wissen die Schöpfungsgeschichte, der Odem Gottes, der uns lebendig gemacht hat, der aus einem Klumpen Erde uns lebendig gemacht hat. Wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Wie sieht es aus mit deiner Vergebungsbereitschaft? Machen wir uns vielleicht schuldig, indem wir anderen oder andere in ihrer Schuld lassen? Also das Gegenteil tun von dem: Empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Was hindert dich, was hindert uns zu vergeben? Was glauben wir? Oder ist da noch Unglaube, der uns einflüstern will, dass die Schuld des anderen, meiner Eltern, meiner Mutter, meines Vaters, meiner Geschwister, die Schuld meines Nachbarn, meines Kollegen oder meiner Kollegin, meiner früheren besten Freundin zu groß ist, als dass ich ihr vergeben könnte? Was hat man dir in deinem Leben gesagt oder vorgelebt? Guido hat vorhin im Gebet oder am Anfang darüber gesprochen, welche Lebenslügen manchmal in unsere Leben gesprochen werden und immer wieder Versuchung in unser Ohr hineinzuflüstern und uns sie wieder in Erinnerung zu rufen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Geschichten, die wir mit Gott erleben, immer wieder bewegen, uns bewusst zu machen, dass wir auch andere Geschichten gehört haben, aber die werden verdrängt, die haben keinen Platz, die fallen wie Aas zu Boden, wenn wir Gott verherrlichen, weil Jesus ist Sieger, weil er der König ist, weil er der Sieger und der Herr unseres Lebens ist und nicht irgendwelche anderen Mächte, die uns vielleicht über Prägungen, über Geschichten, über Gesellschaft, über Familie, über Irrlehren oder auch über einfach in die Leere hineingesprochen, uns erreicht haben und uns Lebenslügen ins Ohr geflüstert haben. Sie haben keinen Raum im Namen Jesu. Was hat man dir zugetraut in deinem Leben? Kann es sein, dass deshalb das Vertrauen, dass der Glaube an den Christus in dich nie sich entfalten konnte, wie er es eigentlich sollte oder darf? Was traust du dir selber heute zu? Traut dir möglicherweise Jesus viel mehr zu, als du dir selbst zutraust? Was traust du dem Heiligen Geist zu? Was traust du Gott zu, der in dir wohnen möchte? Empfang den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Wir leben heute in der Zeit nach Jesus. Machst du vielleicht den Gott klein, der in dir wohnt? Möchte und der in dir wohnt, indem du dich selber klein machst, empfange den Heiligen Geist. Möchten wir vielleicht den anderen sogar in der Schuld, in diesem Schuldgefühl lassen, um ihn oder sie abzustrafen? Aber sie haben es doch verdient. Es war doch nicht gut. Es war doch nicht in Ordnung. Und merken wir dabei vielleicht gar nicht, dass wir uns dabei selber mitbestrafen. Wenn wir nicht vergeben, dann bleibt der andere schuldig. Wir lassen ihn sozusagen unter der Last der Schuld und das auch vor Gott. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Empfangt den Heiligen Geist. Ist es nicht viel wertvoller, frei zu machen? Und dabei auch selber von Unterlassungsschuld frei zu werden. Kennt den Begriff der Unterlassungssünde? Der Jünger Thomas, der hatte ja so seine Mühe mit dem Unsichtbaren. Aber Jesus sagt, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und wir rufen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. In der Bibelübersetzung, in der Hoffnung für alle, steht an der Stelle im Markus-Evangelium, dass der Vater sagt, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Bist du bereit, dich auch dafür zu entscheiden? Bist du bereit, vielleicht an der Stelle zu vergeben, wo du es bisher nicht geschafft hast, wo es dir nicht möglich war? Oder ist da vielleicht ein blinder Fleck in deinem Leben, wo vielleicht Gott heute gerade seinen Finger drauflegt und dir zeigt, dass da noch ein Punkt ist. Ich habe das erlebt. Ich war in Colorado für vielen Jahren, habe ich ja manchmal schon erzählt, und für mich war meine Beziehung zu meinem Vater immer geklärt. Sie war wunderbar. Die letzten 3 Jahre unseres Lebens, also meines Lebens mit ihm, ist früh gestorben. Ich war noch keine 30. Aber die letzten 3 Jahre waren einfach so schön. Und dann gilt ja auch dieses Wort, du sollst Vater und Mutter ehren und alles, was man dir so gesagt hat. Und dann wird manches verdeckt. Und plötzlich auf einem Spaziergang mit einem, nennen wir ihn geistlichen Vater von mir, komme ich ins Gespräch und frage ihn, was denkst du? Für mich ist das Thema geklärt, aber ich bin mir nicht sicher. Und während ich darüber spreche, wird mir bewusst, dass meine Beziehung zu meinem Vater gut ist. Aber dass es da blinde Flecken gibt. Und dass ich ihm nicht in allem vergeben habe, sondern dass ich zutiefst verletzt bin von ihm. Weil ich auch verletzt wurde. dann hat mich als Kind grün und blau geschlagen. Und das sogar noch in demütigender Weise vor meinen Freunden. Bin ich versöhnt mit meinem Vater? Ja. Warum? Weil ich ihm vergeben habe. Warum konnte ich ihm vergeben? Weil Jesus meinen Unglauben überwunden hat. Empfangt den Heiligen Geist. Ich glaube nicht, wir schaffen das von uns aus. Aber mit Jesus, mit Gott, mit Christus in uns, da schaffen wir das. Das heißt, uns zugesagt. Bist du bereit, dich auch dafür zu entscheiden? Gibt es da solche offenen Punkte vielleicht in deinem Leben? Punkte, die dich gefangen nehmen, ohne dass du es vielleicht ganz bewusst weißt oder dir versucht sogar schön zu reden, indem du denkst, das Thema ist vorbei, das habe ich ins Archiv gelegt. Vergesst es. Im Archiv sind solche Dinge nicht gut aufbewahrt. Die gehören in den Schredder. Und Data Wiping heute im digitalen Zeitalter bedeutet, du musst eine Festplatte 100.000 Mal überschreiben, bis da keine alten Daten mehr drauf sind auf der Festplatte. Es reicht nicht, eine Meile zu gehen. Du wirst mehrere Meilen gehen müssen. Und Vergebung ist manchmal nicht nur ein Schritt, sondern es sind manchmal viele Schritte im Leben. Und du musst sie öfter gehen. Aber sei bereit. Und geh nicht weg von hier, bevor du das nicht bereinigt hast, wenn es dir jetzt hier auffällt. Was hält dich möglicherweise fest und lähmt dich? Ich weiß nicht, wer das Buch kennt von C.S. Lewis. Briefe an den Unterteufel. Man muss sehr achtsam sein, wenn man diese Briefe liest, weil irgendwann hast du so viel gelesen, das ist alles ja invertiert sozusagen. Es ist ja alles von der falschen Seite. Aber mir ist es immer so bewusst, wie dort deutlich wird, dass der Teufel eine Strategie hat. Der Teufel hat die Strategie, dich festzuhalten an dem Ort, wo du bist. Wenn er dich verhindern kann, dass du an Jesus glaubst, dann hält er dich in Schuldgebeten auf den Knien fest, damit du keine Schritte weitergehen darfst. Oder auf andere Art und Weise, in deiner Schuld oder in deiner Lähmung, in der du bist, hält er dich fest, damit du nicht weitergehen kannst. Und so kann es sein, dass wir Babys bleiben in unserem Wachstum vor Gott und nicht erwachsen werden können, weil wir in dieser Lähmung uns befinden, in dieser Kinderlähmung. Und ihr wisst, was Kinderlähmung bedeutet. Kinderlähmung bedeutet, dass die Muskeln nicht wachsen und dass dann die Knochen nicht nachwachsen können. Rein medizinisch ist es ja so, erst wachsen die Muskeln und die Knochen wachsen mit. Und dann bleibt es eben halt so, dass wir Babys, dass wir Kleinkinder bleiben, dass wir abhängig sind von anderen, von Gott immer, aber auch von anderen und uns in dieser Abhängigkeit nicht fortbewegen können. Das habe ich alles gar nicht aufgeschrieben. Geh nicht weg von hier, bevor du das nicht bereinigt hast. Der Vater kam seinen Sohn mit offenen Armen entgegen. Kannst du dir vorstellen, auch deine Arme auszubreiten und so barmherzig gegenüber Menschen zu sein, die dich verletzt haben, vielleicht auch sogar schwer verletzt haben. Empfange den Heiligen Geist. Und wenn du die Sünden, wem du die Sünden vergibst, dem sind sie erlassen. Ich bitte euch jetzt einfach mal innezuhalten. Lasst uns still werden vor Gott und ihn fragen. Und wenn du den Eindruck hast, dass heute hier etwas dran ist, dann komm nach vorn und bring es ans Kreuz. Wir werden gemeinsam beten. Und du wirst anders von hier fortgehen, als du hergekommen bist. Vielleicht können sich einige Beter nach vorne stellen und zur Verfügung stellen. Und alle anderen halten inne. Und wir nehmen uns jetzt die Zeit der Besinnung und geben den Raum dafür zu beten und zu vergeben, da wo du empfindest, dass es dran ist. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir durch dich in die Nähe des Vaters kommen dürfen und dass du uns zum Vater führst, an sein liebendes Herz. Und dass es nicht darum geht, dass wir nur Vergebung empfangen, sondern dass das Vergebende aus uns herausströmt und durch uns durchströmt. Dass wir in dem Bild, das du uns über den liebenden Vater und über dich gibst, wissen, dass wenn du in uns lebst, dass genau das Gleiche von uns ausgeht. Dass wir wissen, dass aus der Vergebung Versöhnung fließt. Aber dass der erste Schritt unsere Entscheidung ist, zu vergeben. Und dass es nicht eine Frage ist, wie weit wir uns physisch auf den Weg machen, sondern dass es eine Frage der Haltung unserer Herzen ist. Hilf uns, dass wir unsere Herzen verändern. Gib uns ein neues Herz. Schenke uns deine Vergebungsbereitschaft. Fülle uns mit deiner Barmherzigkeit. Fülle uns mit deiner Liebe. Lass uns unseren Unglauben überwinden durch dich, Jesus. Denn du bist unser König und dir wollen wir folgen. Du sollst in uns leben und durch uns leben und wir wollen es hinaustragen, denn wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Und wir wollen nicht, dass das Salz oder das Licht gedämpft und im Dunkeln bleibt, weil Dinge unser Leben überschatten. Wir stellen es in deinen Glanz und in dein Licht und bitten dich, dass du jetzt kommst. Amen.